Sie wird mit Keith Jarrett verglichen und ihr wird auch gerne bescheinigt, eine der richtig großen Jazzmusikerinnen aus Deutschland zu sein. Maria Baptist, hier haben wir die Musikerin mit ihrem Trio gehört, Open Landscape. Ja, und dieser Track stammt von ihrem Album Gate 29. 2012 ist das rausgekommen, aufgenommen hier bei uns im RBB. Wir waren auch Co-Produzent. Inzwischen gibt es etliche Alben mehr. Maria Baptist ist sehr fleißig. 250 Kompositionen, 17 Alben und morgen gibt sie ein Solokonzert in der Berliner Philharmonie im Kammermusiksaal. Und jetzt ist sie hier mein Gast auf Radio 3. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Erinnerst du dich noch an diese Aufnahmen? Ist ja schon eine Weile her, 2012.
Es ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich sehr gut noch an diese Aufnahmen. Es hat Riesenspaß gemacht. Tolle Akustik im Raum, tolle Atmosphäre. Ja, da denke ich gerne dran zurück.
Ja, und wir hören es auch immer wieder gerne hier bei uns im Programm. Ich würde ganz gerne erstmal mit dir darüber sprechen, wie findest du, wir haben uns aufs Du geeinigt, verehrte Hörerinnen und Hörerinnen, ne? Weil wir haben uns nämlich auch schon mal hier getroffen und beim zweiten Mal muss man sich dann duzen.
Kann man sich auf jeden Fall duzen.
Wie findest du eigentlich solche Vergleiche mit Keith Jarrett oder auch Bill Evans wird dann gerne in einem Atemzug genannt? Nervt dich das oder schmeichelst oder wie gehst du damit um?
Ja, das ist natürlich sehr schmeichelhaft auf jeden Fall. Das sind große Einflüsse, das ist gar keine Frage. Aber jede Künstlerin, jeder Künstler lebt natürlich von Einflüssen, von Vorgängern, die einfach, das ist ja ganz klar, einprägen. Und nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch viele weitere andere Einflüsse und gehe meinen Pfad und kreiere meine Musik. Aber es ist natürlich sehr schön, das zu hören.
Ja, vielleicht wäre es aber noch schöner, wenn man irgendwann hören würde, ja, das hört sich an wie Maria Baptist.
Genau, das ist dann der nächste Schritt.
Das ist der nächste Schritt. Ein paar Zahlen wollen wir mal ins Spiel bringen. Mit 6 Jahren hast du angefangen mit dem Klavierspiel, mit 11 Jahren schon komponiert und mit 17 das erste Trio gegründet. Gab es tatsächlich in deinem Leben ganz früh schon diese Ausrichtung Klassik und Jazz, dieser Bereich?
Also ich wusste wirklich, als ich noch sehr, sehr klein war, dass ich auf jeden Fall mein Leben mit Musik verbringen möchte. Das weiß ich aus meiner Erinnerung heraus. Das war mir sehr, sehr früh klar. Und ich habe erstmal eine ganz normale, klassische Grundausbildung genossen. Die war auch sehr, sehr gut. Hat mir auch große Freude gemacht. Es war dann aber so, dass ich so mit 10, 11 Jahren am Klavier dann einfach mal mich hingesetzt habe. Und so vor mich hin, ich würde mal sagen, so fantasiert habe. Also da war frühzeitig doch schon auch so eine Ausrichtung, dass ich einfach gespielt habe, was mir so in den Sinn kam. Und das, diesen Pfad habe ich dann halt neben meiner klassischen Ausbildung wirklich weiter verfolgt. Ja, und
so, und da so sind wir jetzt.
Ja, genau.
Das ist sehr schön. Das heißt, du hattest im Elternhaus auch Unterstützung.
Absolut. Ich komme aus einem musikalischen Elternhaus. Mein Vater war selber Pianist. Großeltern haben Musik gemacht. Mein einer Opa, den ich leider nicht kennengelernt habe, der im Krieg geblieben ist, war ein großer klassischer Komponist und Orchestermusiker. Also da gab es eine Menge Einflüsse, die eine Rolle gespielt haben, auf jeden Fall.
Du hast an der Hans Eisler in Berlin studiert, warst aber auch die erste ostdeutsche Studentin mit einem Stipendium an der New School in New York. Mhm. Kannst du mal kurz sagen, wie alt du da warst und was das für ein Erlebnis für dich war?
Ja, also ich war Anfang 20 und hatte dann schon 3 Jahre an der Eisler Klavier studiert und hatte aber das Gefühl, dass ich einfach raus will in die Welt. Und es war natürlich nach dem Mauerfall dann für mich möglich. Ich bin ja in Ostberlin groß geworden. Und dann habe ich mich um Stipendien bemüht und das war ein Wahnsinn. Also es war wirklich unglaublich, also mit Anfang 20 dann im Big Apple zu sein, dort an einer New School zu studieren, mit den ganzen großen Namen, wo ich die ganzen CDs zu Hause hatte, hatte ich dann dort Unterricht. Das war fantastisch. Also es hat mich sehr, sehr geprägt und mich sehr, sehr viel in kurzer Zeit weitergebracht, um meine eigene Musik weiterzuentwickeln, zu lernen. Ich bin wirklich jede Nacht auf irgendeine Session gerannt. Also ich habe das wirklich aufgesaugt, wie es nur irgendwie ging und war dann gute 2 Jahre in New York.
Du hast ja da auch in den Clubs gespielt. Also man kann diese Szenen nicht vergleichen und es ist wahrscheinlich auch Quatsch, es zu vergleichen. Aber ist das so, ist das so irgendwie so das Sahnehäubchen für dich gewesen? Also auch im Vergleich zur Berliner Jazzszene, die sich ja in den letzten Jahren hier irgendwie total entwickelt hat.
Also für die damalige Zeit alt, also wir reden jetzt über die 90er Jahre, wo ich in New York war, war das halt total krass für mich. Also das war einfach der Wahnsinn, dort reinzuspringen, Dinge zu entdecken. Also das war ja wirklich auch alles für mich Neuland. Und das war eine Zeit, die ist wirklich mit nichts anderem mehr zu vergleichen. Ne? Und Berlin hat sich ja dann in den 90er Jahren, aber wirklich auch dann im weiteren Verlauf, auch nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt. Aber für die Zeit damals war das für mich die beste Entscheidung, Anfang der 90er Jahre nach New York zu gehen.
Ja, wirklich eine tolle Möglichkeit gewesen. 2024, vor gar nicht allzu langer Zeit, ist sein Album Hopes and Fears rausgekommen, live eingespielt in der Elfi, also in der Elbphilharmonie. Und dann war es auch nominiert für den Deutschen Schallplattenpreis. Wir hören mal einen Ausschnitt, bevor wir gleich noch kurz darüber sprechen. Ein kleiner Ausschnitt aus deinem Album Hopes and Fears, dein Debüt an der Elfi live eingespielt. Ich war leider nicht dabei, aber ich habe ein kurzes Video im Netz gesehen, da sitzt du mit einem weißen Hemd im dunklen Raum. War das tatsächlich so den ganzen Abend über auch?
Das Publikum ist relativ dunkel, die Bühne ist schon hell, aber es schafft natürlich eine sehr intime, sehr spannende, ja, mystische Atmosphäre. Also das war schon so.
Und was war das für ein, also ich meine, du hast mal gesagt, das war dein Debüt, war das auch für dich was Besonderes oder ist das auch so eine Art Risiko? Das ist Debüt in der Elfi, großer Laden und dann gleich als Album einspielen?
Auf jeden Fall ist das ein Risiko, aber ich liebe Herausforderungen. Also das wusste ich ja auch, worauf ich mich da einlasse. Und natürlich war das wirklich ein besonderer Abend, das kompakt an dem Ort und dann als Album aufzunehmen und dann zu veröffentlichen. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe das sehr genossen, diese Aufnahmen, dieses Konzert, die Atmosphäre. Also das war schon wirklich was Besonderes.
Erlebst du eigentlich das Publikum innerhalb Deutschlands auch ganz unterschiedlich? Also ist das Jazzpublikum in der Elbphilharmonie anders als in der Berliner Philharmonie oder?
Also ich kann sagen, dass ich wirklich vom Publikum her immer eine wirklich grundsätzlich eine tolle Energie bekomme, eine Konzentriertheit. Also das empfinde ich, muss ich sagen, wirklich bei, ob es jetzt Hamburg oder Berlin ist oder andere Orte, eigentlich überall mit einer großen Offenheit lassen die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf meine Musik ein. Also das ist schon etwas, was ich insgesamt als sehr, sehr positive Erfahrung grundsätzlich einschätzen kann.
Also das ist ja auch ein Geschenk, ne? Also ja, dass man so miteinander dann ist
auf jeden Fall.
Abend. Genau. Und du hast mehrere Formationen gegründet, also das erste Trio ja schon in jungen Jahren. Du hast aber auch ein Orchester gegründet, du spielst mit Big Bands, mit anderen Orchestern, du hast auch mit dem Streichquartett gespielt. Wann entscheidest du dich, wie eine Komposition dann aufgeführt wird? Überlegst du dir vorher, das mache ich jetzt für eine Big Band, das mache ich für Orchester oder entsteht das beim Schreiben?
Also mein kompositorischer Prozess läuft so, dass ich sehr konkret mir für eine spezielle Formation, also sagen wir mal zum Beispiel mein Jazzorchester, überlege, dass ich fürs Orchester ein neues Stück komponieren werde und dann schreibe ich das fürs Orchester. Was dann im Nachgang passiert, weil es sich musikalisch für mich von einer Kompositionsstruktur anbietet, was dann passiert, dass ich dann mir überlege, im Nachgang, dann habe ich das fertig fürs Orchester, dass das auch sehr gut zum Beispiel fürs Trio funktioniert oder auch für eine Solo-Variante, das adaptiere ich dann im Nachgang. Aber in der ersten Instanz schreibe ich für eine bestimmte Besetzung, wo ich genau auch weiß, für wen ich schreibe.
Als nicht komponierender Mensch, also mich und viele andere auch, es ist ja mal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie funktioniert das? Hast du eine Idee? Hast du eine Melodie im Kopf oder nimmst du dir ganz mathematisch vor, ich will jetzt das und das ausprobieren?
Also der Kompositionsprozess ist natürlich sehr umfangreich, da sprengen wir jetzt den Rahmen der Sendung, aber es ist so, ich sammle das ganze Jahr über Ideen, Kompositionsideen. Also ich habe ein kleines Notenbüchlein immer mit mir mit dabei. Ich sammle zu Hause Ideen, also ich notiere alles, was mir gefällt, was mir in den Sinn kommt, was ich höre. Ich habe halt eine innere Vorstellungskraft, das heißt, ich schreibe das auf und es kann ein Motiv sein, eine Melodie, ein bestimmter Rhythmus, eine bestimmte Akkordfolge, also irgendein musikalischer Baustein. Und diese Ideen sammle ich und wenn ich mich dann konkret für ein bestimmtes Stück entscheide, sagen wir mal, ich will eine Ballade für mein Jazzorchester schreiben, dann gucke ich in meinen Ideen schon mal, ob ich da vielleicht schon mal kleines Rüstzeug habe und dann von da, das ist der Startschuss und von da baue ich das dann aber vor allen Dingen auch im Kopf. Also bevor ich mich hinsetze und überhaupt was am Klavier durchspiele, habe ich im Kopf schon sehr, sehr viel Kompositionsarbeit geleistet.
Ich stelle mir vor, dass man da sehr viel alleine ist bei dieser Arbeit.
Ja, das ist ein lonely walk.
Eine einsame Geschichte, aber die du dann ja mit vielen Menschen teilst, mit den Musikerinnen und Musikern und auch mit Publikum. In Berlin kann man dich sehr oft mit deinem Orchester in der Kunstfabrik Schlot erleben, mit deinem Trio im A-Train und also morgen solo im Kammermusiksaal der Philharmonie. Erlebt man da auch immer eine ganz andere Facette von dir?
Auf jeden Fall. Also für mein Solo-Konzert zum Beispiel morgen Abend, ich habe 6 Kompositionen von mir rausgesucht, die ich so noch nie solistisch hintereinander gespielt habe. Ich habe lange Improvisationsstrecken zwischen den Titeln, wo ich die Kompositionen miteinander verbinde, wirklich spontane Improvisationen, wo ich mich selber auch überrasche beim Spielen. Da sind ein paar sehr lyrische Stücke dabei, da ist morgen ein Mollblues dabei, da sind ein paar energetisch zupackende Stücke dabei. Also das ist mit den improvisatorischen Überleitungen sicher ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man jetzt mein Jazzorchester mit den 16 Musikerinnen und Musikern hört. Auf jeden Fall. Also viele Farben.
Also man müsste dich eigentlich in allen drei Orten erleben. Das kann man in Berlin ja auch sehr gut. Ganz kurz, nur auf deiner Webseite steht, dass die stilistischen Zuordnungen für die Musik nur so unbedingt greifen. Mhm. Aber der Begriff Jazzmusikerin passt dann trotzdem. Oder ist es einfach einfacher so?
Ja, also vom Herzen, von der Freiheit, von dem Approach, wie ich an Musik herangehe, bin ich im Herzen wirklich tief Jazz. Aber natürlich, gerade auch bei meinen Solokonzerten, das ist wirklich eine breite Mischung, das ist kaum zu definieren. Da muss man sich einfach drauf einlassen.
Ja, und das kann man auch sehr gut. Also Maria Baptist, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast, hier
sehr
zu sein.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir morgen einen feinen Abend im Kammermusiksaal. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Karten kosten so zwischen 19 Euro ermäßigt bis 40 Euro. Und um den Preis brauchen Sie sich keine Gedanken machen, wenn Sie mit Radio 3 Karten hingehen. Morgen 20 Uhr Kammermusiksaal der Philharmonie. Die Karten gibt es jetzt mit etwas Glück und einem Anruf bei uns 3020 0040 030 3020 0040 und da klingelt es schon. Vielen Dank, Maria, dass du auch das mitgebracht hast, dieses Geschenk. Wir hören jetzt noch ein Stück mit deinem Orchester von dem aktuellen Album The Bright and the Dark, Apartment Number 3A. Kannst du uns ganz kurz noch sagen, was wir da hören?
Ja, das ist ein Jazz Waltz. Wir haben ja gerade auch nochmal gehört, lange in New York gelebt und meine Wohnung war auf der 36. Straße und das war das Apartment Number 3A und das ist sehr lebendig, sehr kraftvoll, hat einen kleinen Twist drin. Also ich denke, ein Stück, ja, auf das man sich sehr gut einlassen kann.
Ja, das wollen wir jetzt hören. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.